Guten Morgen. Wer freut sich nicht über eine Babykarte? Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwann mal in eurem Leben so eine Karte bekommen. Stolze Eltern lassen sich ja einen ganzen Haufen einfallen, um die Welt zu informieren, welchen Nachwuchs sie bekommen haben. Hier ein Exemplar. Nachdem der Prototyp Ben ganz gut gelungen ist, konnten wir am 23.04.2014 um 0.36 Uhr das Nachfolgemodell präsentieren. Anastasia, Gewicht 3212 Gramm, Länge 49 Zentimeter. Oder ein anderes Paar schreibt an ihre Freunde, Bekannten und Angehörigen: Er ist arbeitslos, zahlt keine Miete, verschmutzt bergeweise Wäsche, hält nicht viel von Hygiene, brüllt ständig nach Essen und bringt uns um unsere wohlverdiente Nachtruhe. Aber wir wollten es ja nicht anders. Seit dem 20.06.2014 ist unser Luca da. Er bringt 3520 Gramm auf die Waage, Waage mit 2a, falsch geschrieben hier, und misst 51 Zentimeter. Weiß ich, wie es euch geht, wenn ich so eine Karte bekomme, da mag der Spruch noch so nett sein, aber das Erste, was ich so bemerke oder was ich schaue, ist dieses Bild. Babyfotos, hat mal jemand gesagt, gehören zu den faszinierendsten Bildern auf der Erde, und die Babys sind die begehrtesten Models, die es so gibt. Ja? Also diese großen Augen, wenn sie gerade die Augen aufmachen, die runden Wangen. Das ist irgendwas, was uns anzieht als Menschen, was uns fasziniert, wo wir einfach unsere Zeit sehen können. Warum zeige ich euch diese Bilder? Nicht, weil es hier um Babys gibt, Familienplanung oder sowas, ja, sondern es geht um das Bild der Taufe. Auch Gott verwendet ein Bild, um die Geburt seiner Kinder anzukündigen. Das ist gewaltig, und dieses Bild vermittelt viel mehr, als es eigentlich ein Foto machen könnte. Denn es ist nicht nur ein Foto, ein Bild, sondern es ist eine Handlung, eine symbolische Handlung, die nicht nur das Auge anspricht, sondern unsere ganzen Sinne. Und dieses Bild ist die Taufe. Und ich möchte einige Vorbemerkungen machen. Zunächst einmal, normalerweise ist mir sehr wichtig, dass ihr die Bibel aufschlagt, wenn wir einen Textabschnitt anschauen. Heute geht es um ein Thema, wo recht viele Bibelverse im Laufe dieser nächsten 45 Minuten, ihr braucht sie nicht aufschlagen, das wollte ich sagen, ihr braucht sie nicht aufschlagen heute. Ja? Wir haben sehr viele Bibelverse, ihr werdet nur am Blättern. Ja? Heute muss es nicht sein. Sonst ist mir immer sehr wichtig, wenn wir einen ganzen Abschnitt anschauen, wo ihr nicht viel blättern müsst. Heute werdet ihr ständig am Blättern. Also ihr dürft mir einfach vertrauen, dass das, was ich euch sage, aus dem Wort Gottes kommt. Eine zweite Sache, wenn es heute um das Thema geht, die Taufe im Neuen Testament, dann gibt es sehr viele Fragen und Punkte, die man noch ansprechen sollte, die Leute, die andere Meinungen vertreten in diesem Bereich, anführen würden bei diesem Thema. Dazu fehlt uns heute Morgen die Zeit. Ja. Ich werde ab und zu mal versuchen, Andeutungen zu machen, in bestimmte Richtungen. Ja. Ist die Taufe heiß notwendig zum Beispiel? Wann soll die Taufe erfolgen? Vor oder nach der Bekehrung etc.? Aber wir können das nicht in der Gänze einfach so besprechen heute Morgen. Wer da noch genaueres wissen möchte, vielleicht kann ich euch mal schriftlich was mitgeben, wenn euch das interessiert, dann kommt auf mich zu. Die Taufe ist ein Bild. Was symbolisiert sie denn? Jemand sagte mal, während Religionen den alten Menschen in neue Kleider steckt, steckt Jesus Christus den alten Menschen, einen neuen Menschen in seine alten Kleider. Ich sage es nochmal, wenn ich mir versprochen habe. Während Religion den alten Menschen in neue Kleider steckt, steckt Jesus Christus einen neuen Menschen in die alten Kleider. Das heißt, wenn du dich bekehrst, eine Minute nach deiner Bekehrung schaust du genauso aus wie eine Minute vor deiner Bekehrung. Man sieht es dir nicht an. Ja? Du bist immer noch der Gleiche. Und diese Veränderung, die wird erst mit der Zeit irgendwie stattfinden. Aber zunächst einmal bist du der Gleiche. Und in dem Moment, wo Gott dir neues Leben gibt, gibt er dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Das sind Dinge, die nicht sichtbar sind von außen. Und weil das nicht sichtbar ist, möchte Gott, dass du diese Neugeburt, die du erfährst bei deiner Bekehrung, durch das Bild der Taufe ankündigst. So wie wir es vorher gesehen haben mit diesen Babyfotos. Ja? Wir wissen auch nicht gerade, welche Babys im Stadtkrankenhaus geboren werden. Ja? Aber wir werden es vielleicht morgen oder übermorgen in der Zeitung lesen. Es wird angekündigt. Und die Leute, die mit diesem Ehepaar verbunden sind, die das Baby bekommen haben, die bekommen auch so eine Karte, weil sie das Baby noch nicht gesehen haben, aber weil es trotzdem geboren worden ist. Ich möchte es mal illustrieren mit einem amerikanischen Briefkasten. Manche von euch kennen das, das ist anders wie unsere Briefkästen, meistens so ein Aluminiumkasten, ja, länglich, wie so ein kleiner Eisenbahnwaggon sieht er aus und da ist eine Fahne dran. Was hat die denn für eine Funktion, die Fahne? Wer weiß, warum man, wenn man diese Fahne hochstellt? Ja, das macht man bei uns vielleicht so. In Amerika ist es eigentlich anders. Da musst du deine Post nämlich nicht zum Postamt bringen oder zum Briefkasten, sondern du darfst deine Post in deinen eigenen Briefkasten stecken und wenn da was drin ist, dann stellst du diese Fahne hoch. Von außen sieht man da keinen Unterschied, ob da was drin ist oder nicht. Und deswegen, diese unsichtbare Wahrheit, das was drin ist, wird äußerlich durch eine Fahne kenntlich gemacht. Weil wenn der Postbote vorbeigeht und hat gerade keine Post für dich, wird er nicht zu deinem Briefkasten kommen und wird auch die Post nicht mitnehmen. Und deswegen stellt man die hoch. Bei uns wird es manchmal anders verwendet, ja, weil wir dieses System nicht haben, dass du deine eigene Post da auch reinlegen kannst. Und genau das ist es bei der Taufe. Die Taufe durch Untertauchen ist etwas Sichtbares und es symbolisiert etwas äußerlich, was innerlich im Herzen eines Menschen stattgefunden hat. Was sind es für Veränderungen, die da stattgefunden haben? Zunächst einmal deine Reinigung von Sünden. Wenn deine Mutter zu Hause die Wanne einlaufen lässt, dann weiß das Kind, aha, jetzt gibt es bald ein Bad und ich werde von Kopf bis Fuß mit Bürste und Seife gereinigt, gewaschen. Und das ist auch ein ganz normales, natürliches Bild, das mit der Taufe in Wasser verbunden ist, das Bild der Reinigung. Wir haben mal Missionare gekannt aus der Türkei und das waren amerikanische Missionare und wenn die nach Hause geschrieben haben zu ihren Freunden und Bekannten und Unterstützern und wollten von der Taufe berichten, dann haben sie gesagt, wir haben Leute auf dem Dach unseres Hauses gewaschen. Ja, ist klar. Für Außenstehende, da dürfen wir das Wort Taufe natürlich nicht verwenden in dieser Kommunikation, für Außenstehende war das dann so, was machen denn die? Ja, die waschen sich irgendwie da, ja? Auf dem Dach, das war ein Flachdach und da haben sie Leute gewaschen, aber eigentlich war das eine Taufe. Und das ist der ganz normale Bezug, den man so sieht. Diese Taufe symbolisiert deine Reinigung von Sünden. Die Taufe ist nicht die Reinigung von den Sünden, die hat schon stattgefunden. Aber sie ist doch ein Bild für ein Bad. In Titus Kapitel 3, Vers 5 heißt es, dass Gott dich errettet hat, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht du getan hättest, sondern, Schluss heißt es, nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung oder das Bad der Wiedergeburt. Was ist das Bad? Die Taufe, oder? Nein, die Wiedergeburt war das Bad. Das war die Waschung. Und die Taufe erinnert an diese Waschung, an diese Reinigung von meinen Sünden. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5, er hat dich geliebt und dich von deinen Sünden gewaschen, nicht durch Wasser, sondern durch sein Blut. Also Wasser kann Sünden nicht wegwaschen, nur das Blut des Herrn Jesus Christus. Und trotzdem ist das Wasser bei der Taufe natürlich ein Bild für diese Reinigung von deinen Sünden. Vor einiger Zeit bin ich mal so auf eine Webseite gestoßen mit dem Titel Hausmittel zur Fleckenentfernung. Da gibt es also Tipps, wenn du einen Fleck auf dem Teppich hast oder auf der Hose oder auf dem Sofa, was du machen kannst, um diesen Fleck zu entfernen. Mal schauen, ob ihr da fit seid. Fettflecken, was macht man da? Was macht man bei Fettflecken? Ein Fettfleck auf der Hose. Ja? Wo sind die Experten unter euch? Ja? Ja, reinigen, aber mit was? Jetzt Fuhrt, genau. Du bist vom Fach. Das ist Berufsgeheimnis, genau. Okay, also Fuhrt. Auf dieser Webseite Fuhrt steht, da nimmt man Gallseife. Keine Ahnung, was Gallseife ist. Also, Leute, es gibt was Besseres, wenn ihr da Fragen habt, Fettflecken. Versucht ihr mal das Berufsgeheimnis zu entlocken. Dann Rotweinflecken. Was macht man bei Rotweinflecken? Salz. Salz, jawohl. Hast du diese Webseite auch zu Hause, oder? Als Favorit gespeichert. Dann Grasflecken. Da hilft nichts. Das sagt der Fußballtrainer, gell? Also bei Grasflecken Essigessenz heißt es hier. Bei Kugelschreiberflecken, das brauchen die Schüler und Beamten und Bundesbahnangestellten. Also anscheinend Zitronensaft soll da helfen. Und bei Blutflecken kaltes Wasser. Ja, also das steht da. Aber was mir nicht findet auf dieser Webseite, ist das, was deine Sünden wegwäscht. Ja? Das sind die Flecken in unserem Leben, die uns eigentlich am meisten beeindrucken oder beeinflussen. Und für diese Flecken gibt es nur ein Mittel. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, heißt ein Wort Gottes. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Wenn du dich in die Hände dieses Experten begibst, dann reinigt er dich. 1. Korinther 6, Vers 11. Er rechtfertigt dich durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat. Also um Vergebung zu bekommen, brauchst du keine Taufe. Ob das eine Säuglingstaufe ist oder eine Taufe als Erwachsener. Vergebung der Sünden ist etwas, was stattfinden muss in einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Er muss dir deine Sünden vergeben. Also Taufe symbolisiert deine Reinigung von Sünden und es symbolisiert dein Einssein mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte dir mal einen Begriff nochmal vorstellen, der vielen von euch bekannt ist, den Begriff der Stellvertretung. Was ist ein Stellvertreter? Ein Stellvertreter ist, oder Stellvertretung ist das Handeln einer Person, eines Vertreters für eine andere Person. Das ist der vertreten wird. Und Jesus Christus ist in verschiedener Weise dein Stellvertreter geworden. Zunächst einmal bei seinem Tod und bei seinem Begräbnis. Vor 2000 Jahren hat der Jesus Christus am Kreuz für deine Sünde gelitten. Gott hat den, sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, der Sünde nicht kannte, und jetzt kommt dieses Schlüsselwort, für dich zur Sünde gemacht. Jesus war ohne Sünde, aber er wurde für dich zur Sünde gemacht, als ob er die Sünde in Person gewesen wäre. Und dieser Vers im 2. Korinther 5, Vers 21 geht weiter, damit du Gottes Gerechtigkeit würdest in ihm. Also er war gerecht und wurde ungerecht, kann man sagen. Du warst ungerecht und bist jetzt gerecht geworden durch das, was er getan hat. Warum? Weil er dein Stellvertreter war. Er ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben. Und Gott betrachtet dich jetzt so, als ob du mit Jesus Christus gekreuzigt worden wärst. Das sagt Paulus in Galater 2, Vers 19. Er sagt, dass du mit ihm gekreuzigt bist. Und das heißt, wenn du jetzt schon gestorben bist für deine Sünde, dann brauchst du nicht mehr sterben. Jesus hat es für dich getan, du bist tot, du hast bereits bezahlt. Warum? Weil er bezahlt hat, ja? Stellvertretung. Und du bist auch mit ihm begraben worden, sagt Paulus in Römer Kapitel 6, Vers 4. All diese Dinge sind stellvertretend für dich passiert. Und jetzt ist es so, als ob du diese Dinge erlebt hättest. Und diese Dinge werden wahr für dich, wenn du sie im Glauben für dich persönlich in Anspruch nimmst. Deine Sünde kann dich jetzt nicht mehr in die Hölle bringen, denn Jesus hat bezahlt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, heißt es in Römer 8, Vers 1. Warum? Weil Jesus bereits für dich stellvertretend all das getan hat. Er hat die Hölle, könnte man sagen, für dich durchlebt. Und das ist eine Frage, die ich jetzt einfach an euch weitergeben möchte. Hast du diese Erlösung, diese Reinigung von deinen Sünden bereits erfahren? Ist es eine Tatsache in deinem Leben, dass deine Sünden vergeben sind, dass du das weißt, dass du das glaubst, was dort am Kreuz passiert ist? Das ist für mich passiert und er hat dort für mich bezahlt und ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Wir sind gestern schockiert worden, da ist ein Jugendlicher erfasst worden von einem betrunkenen Autofahrer in Otterbeuren, 16 Jahre alt, ein Schulkamerad, ein ehemaliger Schulkamerad von unserem Sohn, dem Lukas. Und das Leben ist so schnell, kann das vorbei sein. Ja, das hat uns wirklich schockiert. Ja, wenn irgendwie, es hat mir mehr schockiert als diese Geschichte mit dem Flugzeug. Ja, diese Leute kenne ich nicht, aber wenn jemand wirklich verunglückt, wo du sagst, das ist so nahe. Dieser junge Mann, der war zusammen mit unserem Sohn in der Schule. Und er hat zusammen mit unserem Sohn eine Lehrstelle gesucht, ja, zeitlich gesehen. Hat wahrscheinlich jetzt schon was. Hätte am 1. September anfangen sollen. Und plötzlich ist das Leben zu Ende. Und wir haben uns gefragt, wie war seine Beziehung zu Gott? Die Bibel sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Meine Frau hat sich daran erinnert, als dieser junge Mann noch in der ersten Klasse war, zusammen mit unserem Sohn, und hat bei Frau einige Male was gebacken. Einmal waren es Lebkuchenhäuser, zusammen mit allen anderen Kindern in der Schule verziert. Und einmal war es ein großer Keks. Da stand drauf, Jesus liebt dich. Das war in der zweiten Klasse. Ob er das noch gewusst hat, wir wissen es nicht. Gott hat ihm sicher eine Chance gegeben, ja. Für Gott kam dieser Unfall nicht umsonst, also nicht überraschend, wie für uns und wie für die Eltern. Aber das ist eine ganz entscheidende Frage. Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Jesus ist dein Stellvertreter geworden am Kreuz. Er ist für dich begraben worden. Und es liegt an uns, das anzunehmen. Und die Taufe versinnbildlicht das, ja. Wenn man einen Menschen untertaucht, wir kommen nachher noch danach dazu, wie die Taufe durchgeführt wird, das Untertauchen ist ein Bild für den Tod und das Begräbnis an Jesus Christus, das auch mit mir stattgefunden hat. Und deswegen lasse ich mich begraben bei der Taufe. Keiner weiß das, ob ich das im Herzen glaube, aber dieses sichtbare Zeichen der Taufe macht es deutlich, ja. Ich bin mit Christus gestorben und begraben. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, ich bin auch mit Jesus Christus auferstanden. Ja, wir betonen meistens den ersten Aspekt, das ist sehr wichtig, aber als Gläubiger bist du auch mit Jesus Christus auferstanden. Auch das ist stellvertretend für dich passiert. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15, Jesus ist nicht nur für dich gestorben, sondern auch für dich auferweckt worden. Und durch deinen Glauben wiederholt sich diese Wahrheit auch für dich in deinem Leben. Du wirst von Neuem geboren, ja, auch ein Zeichen, ein Bild für die Auferstehung. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Du wirst eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, begraben, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder Paulus verwendet auch ein anderes Bild. Er sagt, du hast den alten Menschen abgelegt. Wie man so einen schmutzigen Kittel ablegt nach der Arbeit und hast den neuen Menschen angezogen. Und jetzt lebst du in Neuheit des Lebens. Römer Kapitel 6, Vers 4. Gott sieht dich so, als ob du wirklich ganz neu wärst und du bist auch ganz neu in seinen Augen. Du hast ein neues Leben. Und dieses Einswerden mit Jesus Christus beginnt nicht bei der Taufe, sondern es beginnt bei dieser Wiedergeburt, bei dieser Neugeburt. Die Botschaft des Evangeliums, könnte man sagen, spiegelt sich in diesem Symbol der Taufe wieder. Man erkennt es wieder. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und immer wieder im Alten Testament und im Neuen Testament zieht sich dieses Bild der Stellvertretung hindurch. Ihr denkt vielleicht an Jesaja Kapitel 53, wo es heißt, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Aber um unserer Übertretung willen ward er verwundet. Um unserer Missetaten willen geschlagen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Titus Kapitel 2, Vers 14. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und so weiter. Jesus starb für dich, er hat für dich bezahlt und er hat neues Leben für dich möglich gemacht. Und das ist das, was hier die Taufe symbolisiert. No, das wollte ich halt. Und Taufe symbolisiert deinen Abschied von der Welt. Dieses Einssein mit Christus, deine Errettung von deinen Sünden, das ist, kann man sagen, die Beziehung zwischen dir und Gott, die hier symbolisiert wird, zum Ausdruck gebracht wird. Du beschreien vor Gott, du hast jetzt Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und diesen Abschied von der Welt, es ist neben diesem vertikalen Aspekt der horizontale Aspekt der Errettung. Da geht es um ein Bild für den Herrschaftswechsel, der in deinem Leben stattgefunden hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Gott schickt Mose und führt sie heraus und sie müssen ein Meer überqueren. Ja? Sie müssen durch ein Meer hindurch, das Rote Meer. Und als der Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 und 2 diese Begebenheit beschreibt, dann spricht er von dieser Überquerung als von einer Taufe. Das Volk Israel wurde auf Mose getauft. Er war der Führer dieses Volkes und es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Heraus aus der Sklaverei, hinein in das Land der Verheißung. Oder Ähnliches kommt in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40 bis 41 zum Ausdruck. Das ist die Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Und er predigt den Leuten und sagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und wisst ihr, was die Leute fragen? Ja, was soll man tun? Ja, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Und es heißt, die nun sein Wort aufnahmen, und das ist ganz interessant, die ließen sich taufen. Also Errettung aus diesem verkehrten Geschlecht, diesem abgefallenen Judentum, ist durch die Taufe erfolgt. Durch die Taufe haben diese Leute damals sich sichtbar distanziert von diesen Menschen, die den Messias abgelehnt hatten. Von einer gottlosen Welt, von einem System, das von Gott in Wahrheit nichts wissen will, auch wenn es religiös ist. Und das war eine Art Rettung. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht und sie ließen sich taufen. Aha, interessant. Also diese Taufe ist auch ein Abschied nehmen von dieser Welt. Vor deiner Bekehrung zu Jesus Christus bist du Teil dieses Weltsystems. Also nicht nur Teil der Weltbevölkerung, das ist nichts Böses, nichts Schlechtes, Gott hat diese Erde geschaffen. Aber hier geht es um ein Weltsystem. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, du wurdest getrieben von dem, was in der Welt ist. Was sind das für Sachen? Die Begierde des Fleisches. Also das, die Lust ja, nach verschiedenen Dingen. Die Begierde der Augen, das, was wir anschauen wollen und den Hochmut des Lebens. Und dann hast du den Ruf Gottes gehört. Was sagt Gott zu dir in dieser Situation? Ja, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Jesaja 55, Vers 7. Und du hast Buße getan, bist zu Gott gekommen, hast deine Sünden bekannt. Und, so sagt es Römer, Kapitel 6, Vers 17, wurdest von Herzen gehorsam dem Vorbild der Lehre, das dir überliefert worden ist. Und Jesus hat dich herausgeholt aus dieser Welt, den Krallen der Welt entrissen, kann man sagen. Und jetzt kann man sagen, wir haben die Welt überwunden, weil der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Also Johannes Kapitel 4, Vers 4. Paulus geht sogar so weit und sagt, dein Bürgerrecht ist im Himmel. Also du gehörst eigentlich jetzt schon im Himmel. Und da ist der Herr Jesus auch schon, ja. Und du bist in Christus, du bist quasi schon im Himmel. Okay, wenn du das alles erfahren hast und noch nicht getauft bist, dann bist du so, als ob du Mitglied in einer Partei wärst und du hast dich innerlich schon lange verabschiedet von diesen Prinzipien oder diesen Idealen dieser Partei, vom Parteiprogramm. Ja? Also du warst Parteimitglied und jetzt innerlich sagst du, das ist doch heute das Richtige. Ja? Also ich bin da ganz dagegen. Früher war ich dafür, aber ich habe meine Meinung geändert. Also du hast dich eigentlich schon distanziert, du hast innerlich gekündigt, aber was fehlt jetzt noch? Was fehlt noch? Ja, du musst auch öffentlich deinen Austritt erklären. Warum? Ja, weil du sonst immer noch Teil der Partei bist. Du unterstützt es durch das, was du tust, ja, dass du nämlich nicht austrittst. Du bist Teil davon. Und genau das symbolisiert auch die Taufe. Wenn du all das glaubst, was wir vorher gesagt haben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist, dass er dir ein neues Leben gegeben hat. Und du sagst, ja, das ist richtig. Und das, was die Welt macht, ist falsch. Aber du bist noch nicht getauft, dann hast du noch nicht Abschied genommen von dieser Welt. Du hast die Brücken noch nicht abgebrochen. Für die Welt gehörst du immer noch zu ihr, in den Augen der Welt. Ja klar. Warum auch? Du bist immer noch Mitglied. Du hast das Parteibuch des Teufels immer noch in deiner Schublade liegen. Bei der Taufe symbolisierst du, ich bin für die Welt gestorben. Und ich bin jetzt Teil einer neuen Welt, diesem Herrschaftsbereich des Herrn Jesus Christus. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem indischen Brahmanen, ein Angehöriger der obersten Klasse des Hinduismus, und es war so ein Mann, der hatte wirklich Einfluss und er hatte auch eine besondere Kette, deren Namen ich nicht aussprechen kann und der Name ich euch deswegen auch erspare. Und diese Kette war aber der Inbegriff seiner Macht als Hindu-Priester. Und bei seiner Taufe ist er dann gekommen mit dieser Schnur, mit dieser heiligen Schnur und hat sich taufen lassen, ja. Ist untergetaucht worden, als er wieder aufgetaucht war, hat er diese, kannst du das gerade mal vormachen, Karl-Heinz, diese Kette, du hast eine Kette, reiß sie mal ab. Ja, reiß sie ab. Nein, war wurscht, Schatz, komm mal. Du musst nicht alles machen. Hat sie abgerissen und ins Wasser geworfen. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, ich nehme Abschied von meinem alten Brahmanenleben, von all dem, was vielleicht auch die Anführungszeichen, die Vorteile waren, das Ansehen, das ich hatte und so weiter, die Macht, die ich über Menschen hatte. Und ich lebe jetzt in einem ganz, ganz neuen Herrschaftsbereich, dem Herrschaftsbereich des Herrn Jesus Christus. Das heißt jetzt nicht, wenn du dich taufen lässt, dass du deine EC-Karte, dein Smartphone, irgendwelche pornografischen Schriften oder irgendwelche anderen Sachen, die dich binden, mit ins Wasser nehmen sollst. Wahrscheinlich wird es eine Anzeige bekommen wegen Umweltverschmutzung. Aber es bedeutet, dass du dich von ihnen trennen sollst, ganz praktisch. Und diese Taufe ist ein ganz öffentliches Bekenntnis, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Bisher bin ich den Weg, den geraden Weg, sage ich mal so vielleicht, gegangen hier, den alle Welt geht, aber jetzt biege ich ab auf den Weg, den der Herr Jesus Christus für mich hat. Und das ist eine Herausforderung auch für alle von uns, die wir getauft sind. Ja, das ist eine Sache, dass man sich im Kreis der Gemeinde taufen lässt und sagt, Leute, ich gehöre jetzt zu euch und nicht mehr zur Welt. Aber die Frage ist natürlich schon, schaut dein Leben auch so aus? Ist es schon so, dass du ein getauftes Leben führst oder hast du halt die Taufe so hinter dich gebracht, aber dein Leben passt gar nicht so dazu? Vielleicht stehst du schon wieder mit einem Bein in dieser Welt. Du hast zwar gesungen, das machen wir immer bei unserer Taufe, wir singen immer traditionell dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Macht ihr das auch noch, oder? Und dann heißt es, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Ja, und dann stimmt es wirklich. Stimmt es? Sind wir wirklich niemals mehr zurückgegangen? In keinem Bereich unseres Lebens? Oder ist es so, wie es bei mir auch teilweise irgendwie, ich das merke, so diesen Zug in manchen Bereichen, ja, ist auch ganz angenehm so, das eine oder andere, was die Welt so bietet. Und das müssen keine drastischen Dinge sein. Ja? Das kann mal so sein, dass man einfach so langsam und schleichend die Schwerpunkte wieder verlegt. Dass man einfach mit der Zeit einfach die Prioritäten wieder annimmt, die einfach auch Menschen in dieser Welt haben, die den Herrn nicht kennen. Ist unser Denken, ist unser Handeln wirklich hundertprozentig ausgerichtet auf das neue Leben? Das brauchen wir, glaube ich, immer wieder, dass wir immer wieder vor Gott auch überlegen, von was muss ich mich wieder verabschieden? Ja, welche Kette muss ich abreißen von mir, die mich langsam so wieder einlullen will und festhalten möchte? Und du weißt am besten, was es für Bereiche in deinem Leben sind, wo du vielleicht versucht bist, wirklich wieder zurückzugehen, wieder eine Weiche zu stellen, zurück auf diesen Mainstream, auf diesen breiten Weg, wo alle laufen. Bei dieser Beziehung, die du eingegangen bist mit einem Menschen, oder eine Beschäftigung, wo du sehr viel Zeit verwendest, einen Gegenstand, eine Sache. Kommen wir zur nächsten Frage. Nämlich, wie die Taufe durchgeführt wird. Bei einem Religionsunterricht hat der Lehrer mal gefragt, was sind die sichtbaren Zeichen beim Abendmahl? Haben sich Leute gemeldet und so, ja? Brot und Wein. Ja, das stimmt, sehr gut. Nächste Frage, was sind die sichtbaren Zeichen bei der Taufe? Ja, und da war der Max, der ist da gesessen, der hat die Säuglingstaufe von seinen Geschwistern so miterlebt, ja, als die sich haben taufen lassen. Und er meldet sich, der Lehrer sagt, ja, Max, was sind die sichtbaren Zeichen bei der Taufe? Und dann sagt er, Kaffee und Kuchen. Ja, aber ich warte, dass ihr mehr lacht. Und länger lacht jetzt, ja. Weil irgendwie, also ich habe gedacht, das ist richtig treffend. Kaffee und Kuchen, also diese paar Tröpfchen, die der Priester da über den Säugling gießt, ganz vorsichtig, ja, das vergessen die Leute. Aber Kaffee und Kuchen, die danach praktisch bei der Familienfeier gereicht werden, das sind so die symbolischen Zeichen, die bleiben im Gehirn stecken, ja. Das ist das Zeichen, das sichtbare Zeichen, was irgendwo den Leuten hängen bleibt. Ganz anders ist es bei der Glaubenstaufe. Sie findet statt durch Untertauchen im Wasser. Und der Begriff Taufe macht es bereits deutlich, dass der Täufling für einen Moment lang, also den haben sie irgendwie lang drin lassen, den Kalle, der schnappt da Luft her, ja. Aber dieser Begriff Taufe macht deutlich, dass der Täufling für einen Moment lang unter Wasser getaucht wird. Das griechische Wort Baptizo heißt so viel wie untertauchen, versenken. Es gibt einen griechischen Dichter namens Nikandros und der hat ein Rezept für saure Gurken einmachen geschrieben. Ja, wie macht man saure Gurken ein? Und er hat gesagt, man tauft die Gurken in Essig. Die Gurken werden in Essig eingelegt, getauft, Baptizo. Also dieses Wort, das in der Bibel mit Taufe übersetzt wird, heißt versenken, untertauchen, eintauchen, einlegen. Und das macht deutlich, was auch mit uns passiert ist, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Wir sind völlig in Christus Jesus aufgenommen worden. Ja? So wie der Essig so mit der Zeit in diese Gurken Einzug hält, so sind wir eins mit dem Herrn Jesus Christus. Die Piraten auf dem Mittelmeer, die haben wahrscheinlich das auch gerufen, wenn sie ein Schiff versenkt haben. Baptizo, versenkt. Also da merkt man schon, sind keine paar Tropfen Wasser, die da irgendwie geflossen sind. Das war wirklich ein Untertauchen in Wasser. Heute besitzen manche Gemeinden ein sogenanntes Taufbecken. Ja, das ist dann ganz schön, da lässt sich jemand taufen, dann wird der Vorhang runtergelassen, da ist ja so ein Taufbecken. Oder wie bei uns oder Beuren oder hier in Memmingen, man fährt an einen Fluss oder an einen See, an einen Weiher und führt die Taufe durch, weil dort viel Wasser ist. Und das ist auch die Botschaft im Neuen Testament, wo deutlich einfach wird, dass es nicht nur ein paar Tropfen Wasser waren, dass es eine Taufe nicht nur mit Wasser, sondern im Wasser war. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Jesus stieg nach seiner Taufe aus dem Wasser heraus. Also aus dem Wasser. Und man sieht dann so alte Darstellungen, ja, in so Kinderbüchern auch teilweise, da ist Johannes der Täufer, der hat irgendwie so ein kleines Kännchen da in der Hand und töpfelt Jesus ein paar Tropfen Wasser über den Kopf. Ist nicht das, was uns das Neue Testament sagt, ist auch nicht das, was man an Ausgrabungen findet, dass es Taufbecken gab. Und da sind die sicherlich nicht drin gestanden, haben extra das Becken gemacht, um dann ein paar so Töpfchen über den Kopf des Täuflings zu gießen. Ja, das war ein Versenken. Ich glaube, bei euch bei der syrisch-orthodoxen Kirche wird das Baby sogar, glaube ich, in Wasser getaucht. Ja. Da ist das zumindest noch wahr, aber der Zeitpunkt stimmt nicht. Da kommen wir später noch drauf. Johannes Kapitel 3, Vers 23. Johannes taufte in Enon, weil dort viel Wasser war. Also der hat viel Wasser braucht. Ein bisschen Wasser, ein paar Tropfen gab es überall. Aber er brauchte viel Wasser. Apostelgeschichte 8, Vers 38. Philippus und der Kämmerer steigen zur Taufe ins Wasser hinab. Also auch hier wieder. Dann die Taufe findet statt im Namen des dreieinigen Gottes. Bei der Babytaufe fließt wenig Wasser, dafür wird ganz, ganz viel gesprochen. Wenn ihr im Internet mal schaut, die Taufliturgie in der katholischen Kirche, der Taufritus, das sind fünf ganze DIN A4 Seiten. Was da alles geschwätzt wird. Ja? Die Taufformel im Neuen Testament ist ganz kurz. Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also bevor der Täufer den Täufling unter Wasser taucht, wird er diese paar Worte sagen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist eine Identifikation mit dem dreieinigen Gott. Das heißt quasi, sich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes taufen zu lassen, bedeutet, sich öffentlich auf die Seite dieses Gottes zu stellen. Dieses Gottes, der sich in diesen drei Personen offenbart. Du stellst dich öffentlich zu ihm. Das heißt es. Und wiederum für uns, die wir vielleicht schon getauft sind, du hast dich öffentlich auf seine Seite gestellt. Lebst du jetzt auch so, dass die Leute den richtigen Eindruck davon bekommen, wer denn dieser dreieinige Gott ist? Das ist das Anliegen von Paulus. Wenn ihr seine Briefe lest, da gibt es immer zwei Teile. Einen theologischen Teil, wo er uns erklärt, was wir in Jesus Christus sind. Vielleicht brauche ich nachher nur das zweite Glas, langsam werde ich heißer. Und es gibt einen praktischen Teil. Und diesem praktischen Teil sagt Paulus nichts anderes. Er sagt, Leute, das, was ihr in Christus seid, das sollt ihr jetzt auch leben. Jetzt, wo ihr Kinder Gottes seid, es lebt doch auch so, als ob ihr Kinder Gottes wärt. Ihr seid's ja. Und wie sich's Kindern Gottes gebührt, Kinder des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Sohn geschickt hat, um uns für uns zu sterben, da gehört sich's doch, dass wir anständig leben. Ja, wenn wir Kinder haben, wünschen wir uns auch, dass sie sich in einer entsprechenden Weise benehmen, wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Warum? Ja, weil, wenn das nicht so wäre, wir Eltern fühlen uns recht schnell angesprochen, oder? Was unsere Kinder tun. Wir fühlen uns verantwortlich für das, was unsere Kinder tun. Warum? Weil die Leute uns in Verbindung bringen, auch mit unseren Kindern. Genauso ist es mit Gott. Wir haben eine Verantwortung jetzt, wo wir auf der Seite Gottes sind, ganz sichtbar. ja, jetzt möchte er doch auch so leben, dass es ihm gefällt und dass es ihm Ehre bringt. Und diejenigen unter euch, die noch nicht getauft sind, überlegt euch das, ob ihr das tun wollt. Es geht nicht darum, dass man so viele Leute wie möglich tauft, ja. Es geht darum, dass das, was hier zum Ausdruck gebracht wird, wirklich auch Teil unseres Lebens wird. Dass wir ein getauftes Leben führen. Dass wir so leben, dass es dem Herrn wirklich Ehre bringt. Und das ist natürlich immer Herausforderung, ja. Im Alltag immer wieder. Und da versagen wir auch immer wieder. Da erzähle ich mir natürlich auch dazu, ja. Aber es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Ja, ich will heute so leben, wie es Gott gefällt. Und wenn es uns mal nicht gelingt, dann kehren wir um, bitten um Vergebung, versuchen die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Manchmal heißt es im Neuen Testament noch, dass die Leute auf den Namen Jesu getauft worden sind, aber das ist anzunehmen, dass immer diese Formel verwendet wurde. Ja? Das ist im Namen Jesu, das ist einfach zur Unterscheidung von anderen Taufen, die es damals noch gab. Da gab es die Taufe des Johannes, die Taufe der Proselyten, also der Juden, die Bekehrte zum Judentum getauft haben. Und eben diese Taufe auf den Namen Jesu. Aber es wurde immer diese ganze Taufformel verwendet. Ja, die Frage noch, wer darf eigentlich taufen? Und was sagt die Bibel dazu? Was denkt ihr, wer darf taufen?
Jeder, der im Glauben feststeht.
Jeder, der im Glauben feststeht? Was meint ihr? Ja, genau, also man muss überlegen, der Taufbefehl richtet sich an Gläubige. Geht nun hin und verkündigt das Evangelium und so weiter und tauft. Ja? Ist ja ganz klar. Also es sollen gläubige Leute sein, die taufen. Die brauchen keine besondere Weihe oder Ordination. Ja, das ist, ein ganz besonderer Mensch, der darf das, ja, und manche dürfen es nicht. Was man allerdings schon sieht, man sieht, dass es im Neuen Testament immer auch Männer waren, die getauft haben. Vielleicht gibt es da, ich möchte jetzt irgendwie ein Gesetz draus machen, wir beobachten das einfach so, ja, das sind die Männer, die taufen, aber es waren immer Gläubige. Und jetzt kommen wir zu einer ganz großen Frage, wer wird eigentlich getauft? Auf einem Parkplatz am Rande einer vielbefahrenen Straße hat ein Bauer einen Wagen hingestellt und über dem Wagen ein ganz großes Schild, dass man es von der Straße sehen konnte, frische Erdbeeren, ja, so Straßenverkauf und so. Das Problem war nur, wenn man diesen Parkplatz reingefahren ist, an diesen Wagen hin, hat man gesehen, da waren gar keine Erdbeeren. Da waren lauter Kohlköpfe drauf. Ja, und dieser Landwirt hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, wenn man mit frischen Erdbeeren lockt, da kommen irgendwie mehr Leute, als wenn ich mit grünen Kohlköpfen werbe. Ja. Man nennt dieses Vorgehen von diesen Bauern Etikettenschwindel. Etikettenschwindel heißt das Vortäuschen eines Sachverhalts mit Hilfe irreführender Angaben. So sagt es ein Lexikon. Und auch die Taufe von Menschen, die nicht an das Evangelium glauben, weil sie vielleicht noch zu klein sind, ja, weil sie Säuglinge sind oder so, Unmündige. Die Taufe von Menschen, die nicht an das Evangelium glauben, ist Etikettenschwindel. Du sagst laut, dieser Mensch ist errettet. Aber der Geist des Herrn Jesus Christus wohnt nicht in diesem Menschen, er ist nicht errettet. Dieser Mensch ist nicht Christ, auch wenn er auf seiner Lohnsteuerkarte römisch-katholisch oder evangelisch steht. Oder sonst irgendwas. Das hat überhaupt nichts mit dieser Säuglingstaufe zu tun. Oder auch nicht mit der Erwachsenentaufe. Wenn ein Mensch sich als Erwachsener taufen lässt und nicht von neuem geboren ist, dann bringt es überhaupt nichts. Das ist genau der gleiche Etikettenschwindel, Kohlköpfe. Jetzt ist natürlich schon klar, wir können ja nicht in das Herz eines anderen Menschen schauen, oder? In der Schule haben wir das so kennengelernt, im Chemieunterricht, das Lackmuspapier. Was macht man mit dem? Weißt du es noch?
Säure.
Genau, da kann man den Säuregehalt testen, also ob was säurehaltig ist oder eher lauge. Und es wäre so schön, wenn man so einen Test hätte, wo man irgendwie so einen Geigerzähler Piep, 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 piep. Aha. Wiedergeboren, eindeutig, den darf ich taufen, ja? Es gibt es irgendwie so wieder, ja? Das wäre aber schön, so richtig ins Herz schauen zu können, das kann aber nur der Herr Jesus. Und dieses Problem haben natürlich auch die Leute im Neuen Testament schon gehabt. Sie haben Leute getauft, nicht weil sie in ihr Herz schauen konnten, sondern weil diese Person sich bekannt hat zum Herrn Jesus Christus. Und weil diese Person das Evangelium gehört haben und man annehmen konnte, dass sie es auch verstanden haben. Aber auch damals im Neuen Testament haben sich schon manchmal die Leute geirrt. Und da gibt es ein Beispiel, das recht drastisch ist in Apostelgeschichte 8, Simon der Zauberer. Ein Mann, der bekannt hat, dass er jetzt zu Jesus gehört, aber der offensichtlich nicht von neuem geboren war. Trotzdem ist er getauft gewesen, ja? Und wir haben heute das gleiche Problem. Wir wissen nicht hundertprozentig, was im Herzen eines Menschen stattfindet, aber wir sollten es doch so halten wie die Leute im Neuen Testament. Sie haben nur solche getauft, denen sie selber das Evangelium verkündet haben und die bekannt haben, dass sie jetzt an Jesus glauben. Das war die Bedingung, das Bekenntnis auf den Herrn Jesus Christus. Taufe ist ja der äußere Ausdruck eines inneren Bekenntnisses, eines inneren Glaubens. Und da gibt es viele, viele Beispiele aus dem Neuen Testament, wo ihr das nachprüfen könnt, vor allem aus der Apostelgeschichte natürlich. Die Juden, die die Pfingstpredigt des Petrus gehört haben, sie lassen sich taufen. Bei den Juden war es interessanterweise so, sie haben sich erst taufen lassen, dann haben sie den Heiligen Geist bekommen. Aber wir sind Heiden, ja. Und da ist es immer in dieser Reihenfolge gewesen, die Leute haben das Evangelium gehört, haben geglaubt, haben den Heiligen Geist bekommen, denkt man nur an Cornelius, der das Evangelium gehört hat und hat sich dann taufen lassen. Das ist immer die Reihenfolge und heute ist es die Reihenfolge, die für alle gilt. Die Bewohner einer Stadt in Samaria, Philippus verkündigt ihnen das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Christi, sie glauben und lassen sich taufen und so weiter. Ich möchte die anderen Stellen alle ersparen, die gehen alle in diese gleiche Richtung. Das Bekenntnis aufgrund des gehörten Evangeliums, das war die Voraussetzung für die Taufe. Und das ist ja auch ganz klar, ja? Verkündigung, Glaube, Taufe. Das Symbol folgt der tatsächlichen Handlung. Denk nur an eine Eheschließung. Wann wird der Ring ausgetauscht bei der Eheschließung? Nachdem die Ehe geschlossen ist, oder? Also wir waren Mann und Frau und dann hat jemand gesagt, jetzt darf ich erstens mal meine Frau küssen und vorher aber noch habe ich den Ring angesteckt und sie mir. Ja, das ist nach der eigentlichen Eheschließung gewesen. Der Ring ist nur ein Zeichen. Oder wer von euch hat schon mal einen Dachstuhl aufgebaut, ein Haus gebaut mit und einen Dachstuhl aufgemacht? Hast du auch so eine Feier gemacht? Ein Richtfest, aber nachdem das Dach drauf war, oder? Nicht vorher. Nach der Handlung, ja? Oder du hast ein Geschäft und eine Ware ist verkauft, jemand hat schon dafür bezahlt, holt sie aber später ab und erst dann, wenn das Geld den Besitzer gewechselt hat, schreibst du das Schild hin, verkauft. Das gehört jetzt jemand anders. Und genauso ist die Taufe auch ein Zeichen des nach dem eigentlichen Geschehen erst durchgeführt wird, ein Symbol, das später kommt. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, die Taufe im Neuen Testament, wie schaut das aus? Die ersten Christen, sie haben ausschließlich Personen getauft, die auf die Verkündigung des Evangeliums hin ihren Glauben an Jesus Christus bekannt haben. Okay, das haben wir gerade gesagt. Sie tun es unmittelbar nach der Bekehrung. Ist ja ganz klar, wenn ein Baby geboren wird, dann wird diese Karte verschickt. Ich weiß nicht, Dennis, ob er das bei dir gemacht hat, aber stell dir vor, deine Eltern hätten diese Karte nicht verschickt. Wie alt bist du jetzt? 24. Vor 24 Jahren haben sie vergessen, eine Karte zu schicken. Und jetzt fällt sie ihnen ein. Meint die Predigt von Peter. Das eine habe ich mitgenommen. Man sollte Babykarte verschicken. Das holen wir jetzt nach. Ja? Das holen wir jetzt nach. Und sie kamen daheim irgendwelche Bilder raus, wo du noch 24 Jahre jünger warst und verschicken das an die ganze Gemeinde. Ja, was würden wir uns dabei denken? Und im Neuen Testament war das so, die Taufe war unmittelbar nach der Bekehrung. Das hat sogar dazu geführt, wenn wir das nächste Mal hören, dass die Leute dann sehr bald verwechselt haben, aha, wenn man sich bekehren will, muss man ins Wasser gehen. Und da werden die Sünden abgewaschen. Das war auch schon eine falsche Vorstellung davon. Aber das war so eng miteinander verbunden, dass man gesagt hat, du willst du dich bekehren? Ich erzähle dir das Evangelium. Glaubst du das? Ja, dann komm runter ins Wasser und deine Sünden werden abgewaschen. War eine falsche Vorstellung, aber so eng war das verbunden. Und wir warten oft Jahre nach der Bekehrung, bis wir uns taufen lassen. Das war bei mir auch so, ja. Also unmittelbar nach der Bekehrung, und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und durch dieses vollständige Untertauchen des Täuflings stellen sie seine Reinigung von Sünden, sein Einssein mit dem Herrn Jesus Christus und seinen Abschied von der Welt bildlich dar. All das ist schon passiert. Aber das, was die Taufe noch ausdrückt, ist das Symbol, das sichtbare Zeichen für das, was innerlich passiert ist. So war es zur Zeit des Neuen Testaments. Aber diese gängige Vorstellung von der Taufe hat sich im Laufe der letzten 2000 Jahre sehr schnell geändert. Schon im 2. Jahrhundert gab es verschiedene Dinge. Eine Sache habe ich schon angesprochen. Ja. Und mit der Zeit hat sich da sehr vieles verändert. Jemand hat mal gesagt, Johann Wolfgang von Goethe war das, man muss sich immerfort verändern, erneuern und verjüngen, um nicht zu verstocken. Also Veränderung ist in vielen Bereichen unseres Lebens was sehr Positives. Aber wenn wir Gottes heiliges, perfektes, vollkommenes Wort verändern wollen, dann könnten wir es nur in eine Richtung verändern. Wir könnten es nur schlechter machen, denn es ist vollkommen. Und immer wenn wir was Vollkommenes anfassen, dann machen wir es schlechter. Und genau das ist passiert in den letzten 2000 Jahren, dass man an dieser Praxis, die recht deutlich im Neuen Testament auch verankert ist, gerüttelt hat, Dinge verändert hat. Und wie es dazu gekommen ist, dass wir heute eine ganz andere Praxis der Taufe haben, damit wollen wir uns nach Ostern beschäftigen, nämlich die Taufe nicht im Neuen Testament, sondern in der Kirchengeschichte. Wie hat sie sich verändert?